Also ein Monopile ist ja wirklich nur ein langes Rohr, ein Rohr aus Stahl. Das ist einmal so lang wie ein Fußballfeld und hat einen Durchmesser, der ist so hoch wie ein zweistöckiges Haus, also um die 12 Meter. Geht jetzt in den letzten Entwicklungen bis zu 15 Meter im Durchmesser.
Gerade in der Entwurfsphase stimmen wir uns wirklich eng mit dem Kunden ab, weil das ist halt genau das Thema, wo wir stark sind und was uns da von der Konkurrenz abhebt, dass wir da wirklich schauen, dass wir am Kunden entwickeln und nicht selber glauben zu wissen, was der Kunde haben möchte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MIBA Insight, dem Tech-Podcast der MIBA für MIBA-Kolleginnen und Kollegen und für alle, die sich für Technologies for a Cleaner Planet begeistern. Hier sprechen wir darüber, was man normalerweise nicht sieht. Die Technik im Inneren von Motoren, Zügen, Schiffen, Windrädern, Wasserkraftwerken, Stromnetzen und vielem mehr. Unsere Expertinnen und Experten aus der MIBA erklären, wie unsere Bauteile dafür sorgen, dass die Produkte und Anwendungen sicherer, zuverlässiger und energieeffizienter funktionieren und warum in mehreren dieser Spezialgebiete die MIBA zur technologischen Weltspitze gehört. Heute sprechen wir aber über etwas, das man sehr wohl sieht, und zwar ziemlich gut, die Sondermaschinen der MIBA Automation Systems. Die sogenannte MAS, eben MIBA Automation Systems, baut Spezialmaschinen für verschiedene Anwendungsbereiche und auf einen wollen wir uns heute konzentrieren, auf sogenannte Monopiles. Also das sind die Konstruktionen, auf die Windtürme im Meer aufgebaut werden. Die MAS macht die Fräsmaschinen für Rund- und Längsnähte dafür. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, ist es aber gar nicht so sehr. Und vor allem, wir haben heute Gäste da, die das wirklich hervorragend erklären können. Jakob Walcheceder ist für Sales in der MIBA Automation Systems zuständig und Andreas Schranzinger ist Teamleiter der Forschung und Entwicklung bei der MIBA Automation Systems. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Grüß dich.
Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ortron Schandl. Ich freue mich, euch durch diesen Podcast begleiten zu dürfen. Lieber Jakob, lieber Andreas, jetzt einmal kurz ein paar Fragen zu Beginn, damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Wie lang seid ihr denn schon bei der MIBA, Andreas?
Bei mir sind es jetzt mittlerweile 6 Jahre.
Und bei mir auch. Also wir haben eigentlich ziemlich zeitgleich begonnen.
Sehr schön. 6 Jahre beide dabei schon. Was gefällt euch denn am besten an eurer Arbeit?
Also definitiv die Abwechslung und die Nähe zum Kunden. Wir entwickeln unsere Lösungen eigentlich immer anhand vom Kundenproblem und schauen, dass wir in enger Abstimmung mit dem Kunden dann die perfekte Lösung für seine Anwendung finden. Und dadurch haben wir halt ein großes Produktportfolio, sehr viel Vielfalt in unseren Produkten und auch den Anforderungen an die Produkte. Und ja, die Kombination aus der technischen Herausforderung, die Kreativität, was bei uns das Team dann an den Tag legt und die Kundennähe macht es eigentlich spannend.
Sehr cool. Andreas?
Ich kann das nur unterstreichen. Die Vielfalt ist wirklich enorm bei uns. Die Technik bietet ja an und für sich ein sehr breites Spektrum an Problemstellungen. Und gefühlt streift uns eigentlich jedes dieser Probleme zumindest einmal in der MS.
Was ist denn eigentlich euer Ausbildungs-Background? Was habt ihr davor gemacht, beziehungsweise was für eine Ausbildung habt ihr gemacht, die euch dann in die MIBA Automation Systems gebracht hat?
Ja, bei mir war es relativ straightforward. Ich war in der HTL Vöcklabruck, habe dort Maschinenbau gemacht. Und nach dem Maschinenbau in der HTL ist es dann weitergegangen ins Studium, Maschinenbaustudium an der TU Graz mit Spezialisierung im Bereich Produktionstechnik und Simulation.
Ich habe eine Ausbildung als Elektroanlagentechniker begonnen, habe dann anschließend Innovations- und Produktmanagement studiert und einen Master in Operations Management gemacht. Und bin so dann bei der MIBA gelandet.
Also die perfekte Kombi von technischem Background und dann noch Managementkompetenz, Innovationskompetenz.
Quasi. Ja.
Sehr, sehr spannend. In der MAS schraubt man ja an ganz, ganz anderen Bauteilen herum als jetzt in anderen Divisionen bei der MIBA, die ja grundsätzlich Komponenten bauen. Eure Maschinen sind ja relativ groß. Seid ihr vom Typ her vielleicht auch unterschiedlich? Also anders als andere MIBA-Kolleginnen und Kollegen?
Ja, ich glaube, wir sind ein wenig ein gallisches Dorf in der MIBA. Also der wesentliche Unterschied ist auf jeden Fall, dass unsere Losgröße bei Stückzahl 1 beginnt. Wir bauen individuelle Maschinen, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Maschinen und haben eben auch ein paar Standardmaschinen, wie die Rund- und Längsnahtfräse im Portfolio, die kundenspezifisch angepasst werden und laufend weiterentwickelt werden, eben dass wir die neuen Anforderungen am Markt eben da bestmöglich damit abdecken können.
Wie ist es bei dir, Andreas? Fühlst du dich irgendwie auch anders als andere MIBA-Kolleginnen und Kollegen?
Ja, schon. Also es ist definitiv diese Stückzahl 1. Und dieses, heute haben wir ein Projekt, wo es um Beschichtungen geht. Morgen ist es ein Projekt, wo es ums Fräsen geht. Und da muss man auch im Kopf sehr schnell umschalten können.
Mhm. Und diese Maschinengrößen, machen die was mit eurem Ego? Also die anderen haben kleine Komponenten und ihr habt große Komponenten. Hat man da dann auch ein größeres Ego?
Man ist schon ein bisschen stolz drauf, dass man dann so eine Maschine herzeugen kann auch, damit man das sieht. Und wenn sich da was bewegt, macht dann das schon stolzer.
Das glaube ich.
Ja, definitiv. Gerade wenn man einen Kunden glücklich machen kann oder wenn man halt die Anforderungen von Kunden dann wirklich zu seiner Zufriedenheit umgesetzt haben, dann macht Spaß.
Zu den Anforderungen von den Kunden kommen wir noch. Jetzt noch ein bisschen zu eurer Unit. Sie ist klein, aber fein. Wo ist denn die MIBA Automation Systems genau?
Also ich glaube, wir sind der westlichste Standort in Österreich. Wir sitzen in Aurachkirchen gemeinsam mit der Bearing Materials. Das ist eine Autobahnabfahrt von der Zentrale entfernt bei der Autobahnabfahrt Rega.
Das ist da, wo die riesenhohe Autobahnbrücke über euch drüber geht. Ihr seid Maschinenbauer, ihr habt es schon angesprochen. Die Anwendungsgebiete eurer Maschinen sind ganz, ganz unterschiedlich. Bevor wir uns jetzt aufs heutige Thema stürzen, welche baut denn die MIBA Automation Systems so ganz allgemein?
Gut, das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ja doch sehr viele unterschiedliche Gebiete sind. Wir versuchen das dann meistens so in vier Gruppen einzugliedern. Das erste ist einmal die Hightech-Automatisierung, die wir für viele verschiedene Standorte von der MIBA anbieten. Aus dem heraus hat sich dann eigentlich die mechanische Bearbeitung entwickelt, weil auch in einem Gleitlager oder in einem Sintergründling muss mechanisch bearbeitet werden. Und mit dem Know-how ist man dann eigentlich zu den Sondermaschinen gekommen. In den verschiedensten Anwendungen, aber speziell auch dann in die In-Situ-Bearbeitung von Großbauteilen. Was meint man damit? Was heißt das eigentlich? Also überall, wo man jetzt ein Bauteil hat, das zu groß ist, dass man es zur Maschine bringt, da kommt dann eben unsere Maschine zum Bauteil. Das nennt man In-Situ-Bearbeitung. Und aus dem wiederum ist man dann irgendwie zu dieser Schweißnahtvorbereitung gekommen. Weil auch da muss man bei diesen großen Bauteilen schweißen. Oder gerade eben bei diesen großen Bauteilen. Und das ist so jetzt eigentlich unser dritter Bereich, die Schweißnahtvorbereitung, wo man schon von größeren Bauteilen redet mit Blechstärken bis 150 mm. Also wirklich schon große, große Dinge, die wir da transportieren, bewegen und bearbeiten. Und der vierte Unternehmensbereich, der sich auch entwickelt hat, ist der Rückbau. Das sind zumeist wieder mobile Maschinen, wie zum Beispiel der Rückbau von den Kernkraftwerken, wo wir auch eben unsere Anlagen und Sägen dafür entwickeln.
Genau, also alles, was einen Rückbau betrifft, was irgendwo spezial ist. Also jetzt nicht mit einer Hilti irgendwas niederstemmen, sondern überall, wo technologisch anspruchsvolle Maschinen benötigt werden, legen wir den Fokus drauf. Wir denken auch schon weiter, jetzt sprechen wir dann über Monopiles, wie kommen die am Ende der Lebenszeit wieder raus? Das sind so Gedanken, mit denen wir uns aktiv beschäftigen und schauen, dass wir da auch in diesem Geschäftsbereich wachsen können.
Sehr spannend. Wie funktioniert das eigentlich? Ihr habt eben vier verschiedene Geschäftsbereiche, die haben sicher auch ganz, ganz verschiedene Anforderungen und ihr habt auch ganz unterschiedliche Kunden. Wie funktioniert das? Bekommt ihr dann eine Anfrage direkt von einem Kunden oder hört ihr von einem Problem, das ein Kunde hat und schaut ihr, ob er das hinbekommt oder wie läuft das normalerweise bei euch?
Ja, genau so ist es. Das heißt, es kommt eine Anfrage, in dem Fall zum Jakob oder zu einem von seinen Kollegen. Der kommt dann meistens recht energiegeladen gleich mal zu uns ins Büro herein und erzählt voller Aufregung über dieses Problem oder über diese Problemstellung vom Kunden. Und dann ist das erste Mal, dass man schaut, passt das eigentlich zu uns? Haben wir da die richtigen? Haben wir die richtigen Kompetenzen dafür? Und wenn wir das mit Ja beantworten, sind wir eigentlich direkt in der Diskussion und in der Lösungsfindung. Und dann nimmt das Ganze eh seinen geregelten Weg.
Und er geht genauso energiegeladen wieder hinaus.
Richtig, ja.
Und optimistisch, glaube ich. Ja, dann kommen wir doch zu unserem heutigen Thema. Ihr seid Spezialisten im Bereich der Fräsmaschinen. Andreas, du hast es schon gesagt, genau gesagt, ist eure erfolgreichste Maschine die RNF65. Das ist eine Rundnahtfräsmaschine, deswegen hat sie auch die Abkürzung RNF. Da müssen wir jetzt mal vielleicht auch einen Schritt zurückgehen. Man kann sich vielleicht noch vorstellen, was eine Fräsmaschine macht. Aber warum Rundnaht? Also was genau ist das? Und wo braucht man denn das? Du hast die Monopiles schon angesprochen, also das Fundament sozusagen der Windtürme. Aber wo braucht man genau diese Maschine, die eine Rundnaht fräst?
Okay, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
Wir haben Zeit.
Also ich versuche da ein Beispiel zu bringen. So ein Monopile ist ja wirklich nur ein langes Rohr, ein Rohr aus Stahl. Das ist einmal so lang wie ein Fußballfeld und hat einen Durchmesser, der ist so hoch wie ein zweistöckiges Haus, also um die 12 Meter. Das geht jetzt in den letzten Entwicklungen bis zu 15 Meter im Durchmesser. Und dieses Monopile wird dann, weil du ja schon gesagt hast, ist das Fundament, wird dann wie ein Nagel in den Meeresboden gerammt. Und deshalb muss es ja grundsätzlich schon einmal sehr viele Belastungen aushalten. Und wie baut man jetzt eigentlich einmal so ein Monopile oder so ein riesengroßes Rohr? Da haben sich eigene Prozesse dafür entwickelt. Man startet ganz allgemein mit einem Blech. Und dieses Blech ist relativ groß, nämlich die hat 4x12 Meter und eine Dicke von 100 bis 150 Millimeter. Und die Blechtafel wird dann einfach nur mal eingerollt. Und da, wo der Stoß ist, wo sie dann wieder zusammenkommt, da wird sie einmal zusammengeschweißt. Und genau dieser Stoß, den nennen wir die Längsnaht. Und bevor man jetzt die Schweißen beginnen kann, muss man da einmal durchfräsen, damit der Schweißer eine ordentliche Vorbereitung hat.
Ach so, weil die normalen Blechenden sonst nicht geeignet sind, um sie einfach zusammenzuschweißen.
Genau.
Okay.
Und nach dem ersten Zusammenschweißen hat man im Prinzip einen Ring. So ein Segment, das ist 4 Meter hoch. Und wenn man jetzt ein Monopile bauen will, muss man mehrere von diesen Segmente stirnseitig wieder zusammenschieben. Und das ist jetzt die Rundnaht. Also einmal rundherum. Und da ist wieder das gleiche Thema, damit auch rundherum geschweißt werden kann, muss man auch da wieder die Rundnaht vorbereiten und da fräsen wir eben unsere Tulpenform hinein. Und dann ist es die perfekte Vorbereitung für die Schweißnaht. Und zum Schluss braucht man nur noch einen Flansch, den gibt man dann an diesem langen Rohr noch dran und dann ist dieses Monopile fertig.
Und die werden dann mit dem Schiff zum Aufstellungsort gebracht, mit dem Kran aufgehoben, in den Meeresboden reingerammt, da bleiben dann ein paar Meter stehen oder stehen über dem Meeresspiegel raus und da wird dann der Windturm aufgebaut. Was man noch ergänzen könnte, ist, der Monopile ist quasi ein Eisenrohr, man hat da oben ein gelbes Stück und alles, was dann drüber ist, das Weiße ist dann der Windturm, der wird dann da drauf montiert.
Jetzt bin ich auch noch ein bisschen bei dieser Tulpenform hängen geblieben. Das dürfte wahrscheinlich eine Spezialform, Fräsform der Miba Automation System sein. Das heißt, die Fräskante schaut dann aus so dreizackig oder wie? Kann man sich das vorstellen, dass sie gut ineinander greift?
Also die Tulpe ist in der Schweißbranche eigentlich recht weit verbreitet, gerade wenn es um dicke Bleche geht. Wenn man sich diesen Schweißstoß anschaut, wo 100 bis 150 Millimeter im Querschnitt sind, müssen wir jetzt eine Tulpe herausfräsen, damit man mit dem Schweißer bis zur Mitte kommt von diesem Blech. Und die Tulpe eignet sich da sehr gut, weil wenn man das jetzt nur anfasen würde, wäre sehr viel Material, das man mit Schweiß gut auffüllen muss und das ist natürlich dann teuer. Und deshalb hat sich die Tulpe in dem Fall sehr gut bewährt.
Wir haben es schon angesprochen, wie ihr normalerweise dazu kommt, eine Sondermaschine zu bauen. Also Kunde kommt sehr energetisiert zu euch, ihr besprecht die Möglichkeiten, er geht sehr energetisiert auch wieder heraus und sehr optimistisch. Wie war das denn im Fall der Rundnahtfräsen? Wie hat sich da das entwickelt, dass ihr diese Sondermaschine gebaut habt?
Also grundsätzlich wurde die erste Rundnahtfräse, die was wir gebaut haben, war tatsächlich gar nicht für Monopiles gedacht, sondern für einen Behälterbau, für einen österreichischen Kunden. Wir haben dann eine Anlage da gehabt und haben dann geschaut, okay, wo können wir die noch nutzen? Und so ist man eigentlich in die Windbranche reingerutscht. Die Branche war ein Wachstumsmarkt oder ist ein Wachstumsmarkt seit einigen Jahren. Und dadurch, dass eben die Wandstärken steigen, die Durchmesser steigen, werden immer mehr Maschinen für die Schweißnahtvorbereitung benötigt oder eben auch komplexere Anlagen. Und da sind wir, glaube ich, sehr erfolgreich.
Und die Wandstärken und die Durchmesser steigen, weil die Windräder größer werden. Kann ich das so verstehen?
Also die Leistung der Windräder steigt.
Man ist schon über 20 Megawatt in dem Bereich.
Und die Anlagen sind dann auch dementsprechend groß, oder? Ich habe irgendwo gesehen, dass sie gesamt eine Höhe wie der Eiffelturm erreichen oder so ungefähr.
Ja, also man schaut, dass man auf möglichst wenig Raum möglichst viel Energie rausholt und darum wachsen auch die Windräder mit.
Dieser Ausbau von Offshore-Windkraft, also Windanlagen im Meer, das ist besonders im asiatischen Raum ein großes Thema. Mehr als die Hälfte des weltweit durch Offshore-Windanlagen produzierten Stroms ist letztes Jahr in China erzeugt worden und chinesische Firmen bauen da auch kräftig weiter aus. Auch Taiwan und Südkorea ziehen danach, wenn auch natürlich lang nicht in diesem Ausmaß. Was bedeutet das denn für euch und für eure Zukunftsperspektiven?
Also wir sehen, dass sich der asiatische Markt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit entwickelt. Wir sind erfreulicherweise dort Marktführer. Das zeigt, dass man, obwohl das wir in Österreich produzieren, da sehr erfolgreich sein kann. Zeigt uns auch ganz klar, dass die Kunden auf unsere Qualität vertrauen und auch wirklich bereit sind, da in langlebige, hochwertige Maschinen aus dem Hause Miber zu investieren. Was spielt uns auch noch in die Karten ist, früher haben sie es salopp zusammengeschworst, die Rohre. Das hat sich geändert. Also in Asien steigen die Qualitätsanforderungen, was man früher manuell gemacht hat, macht man jetzt automatisiert, wo eben unsere Fräsen zum Einsatz kommen. Und sie gehen auch in den Export. Also es ist schon so weit, dass die Chinesen auch nach Europa liefern und darum auch den europäischen Produktionsprozess dann implementieren wollen und müssen.
Also die Windkraftanlagenbauer aus China bauen Windkraftanlagen in Europa und da sind auch eure Maschinen.
Für Europa. Also große Monopilwerke in China, die wir auch ausstatten, liefern oft für den kompletten Weltmarkt, nicht nur in China.
Du hast schon gesagt, ihr seid Marktführer. Was können denn eure Maschinen, das andere nicht können?
Also was uns wirklich auszeichnet, ist, wir horchen auf unsere Kunden. Also wir entwickeln auch unsere Maschinen kontinuierlich weiter. Das ändern sich auch die Anforderungen. Also man sieht es, dass die Monopiles größer werden im Durchmesser, in den Gesamtabmessungen. Und da ändert sich auch die Bedienung. Also man merkt einfach, dass früher, sage ich, das Rohr am Boden gelegen, jetzt liegt es schon auf 3 Meter Höhe. Jetzt muss aber der Bediener da immer raufkraxeln auf die Anlage. Das ist einfach nicht komfortabel. Und wir haben sich dann überlegt, okay, wie können wir das Bedienkonzept ändern? Wie können wir ihn da unterstützen, dass der Prozess automatisiert abläuft? Und da kommt halt das ins Spiel, dass wir nicht ein klassischer Maschinenbauer sind, der was sagt, hey, da hast du eine Anlage, viel Spaß, tu was du magst damit, sondern dass wir Gesamtlösungen liefern. Also wir schauen uns das Werkzeug an, optimieren das Werkzeug auf seine Anforderungen und auf seinen Prozess. Wir haben einen Prozess nachher, wo wir ihn unterstützen, haben Serviceverträge oder Wartungsverträge. Wir sind einfach am Kunden.
Das heißt, ihr bleibt dann auch am Kunden dran, sobald die Maschine ausgeliefert ist. Es ist eben nicht viel Spaß, sondern ihr seid jederzeit
genau,
dann noch.
Genau, um das geht's. Also das schätzen auch die Kunden. Und für das sind sie auch bereit, mehr zu zahlen wie gegenüber der asiatischen Konkurrenz.
Ihr seid Spezialmaschinenbauer, aber nicht nur Maschinenbauer, wie du, Andreas, sondern auch Elektrotechniker und so weiter. Das braucht man natürlich alles für eine hochspezialisierte Maschine. Könnt ihr vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, wie euer Team so ausschaut, was für Kompetenzen ihr im Team braucht, dass ihr so ein Hightech-Produkt zusammenbringt?
In unserem Konstruktionsteam oder in unserem Projektteam, besser gesagt, gibt es ja nicht nur die Konstrukteure, von denen wieder jeder eigentlich so seine Fachrichtung hat, sondern es gibt dann auch noch die Elektrotechnik und die Software, damit man einfach das Gesamtprodukt einmal entwickeln kann. Und später braucht es natürlich dann auch noch den Projekteinkauf und für die Realisierung und für die Montage natürlich dieses Montageteam, das über genau das Fach-Know-how verfügt, damit man das überhaupt richtig zusammenbauen kann. Also insgesamt ist es schon ein sehr bunter Haufen an Technikern.
Die, was und alle immer gern weltweit unterwegs sind.
Sehr ein Vorteil dann.
Ja.
Und alle diese Kolleginnen und Kollegen, die ihr habt, braucht sie ja immer, oder? In den Phasen des Projekts, weil du kannst ja ohne Elektrotechniker wahrscheinlich nicht die Anfangsphase überstehen und du kannst ohne den Jakob mit seinen Sales-Kompetenzen vielleicht auch gewisse Dinge nicht umsetzen in der Maschine, die eigentlich in der Maschine drinnen sind. Wie läuft das? Wie greifen eure Kolleginnen und Kollegen da ineinander?
Ja, es gibt verschiedene Phasen in so einem Projekt und genau am Anfang, wo das Fragezeichen, sage ich immer dazu, sehr hoch ist, weil man noch nicht genau weiß, was baut man oder wie kommt man zur Lösung, da ist es sehr wichtig, dass immer alle am Tisch sitzen und alle ihren Beitrag dazu leisten. Sobald dann einmal klar ist, was man jetzt eigentlich macht, dann geht es eigentlich strukturiert durch von der Konstruktion in die E-Planung, in die Beschaffung und zum Schluss in die Realisierung. So kann man sich das vorstellen, ja.
Gerade in der Entwurfsphase stimmen wir uns wirklich eng mit dem Kunden ab, weil das ist halt genau das Thema, wo wir stark sind und was uns da von der Konkurrenz abhebt, dass wir da wirklich schauen, dass wir am Kunden entwickeln und nicht selber glauben zu wissen, was der Kunde haben möchte.
Aber muss man in eurem Team studiert haben?
Nein.
Weil ihr beide seid ja Uni-Absolventen, aber das heißt, ihr braucht auch hochspezialisierte Fachkräfte dann?
Das ist richtig, ja. Also unsere Mitarbeiter verfügen schon über sehr viel Erfahrung und der Erfahrungsschatz, das ist schon eine Schatzkiste, aus der man auch dann schöpfen kann.
Mhm. Das heißt, ihr bildet jetzt aber auch Lehrlinge aus in Aurochkirchen?
Das ist richtig, teilweise bei uns am Standort und gemeinsam mit unseren Kollegen aus dem Iberg-Leitlager.
Auf dem Erfolg ausruhen geht wahrscheinlich nichts. Die Konkurrenz schläft sicher auch nicht. Das heißt, was ist denn da der nächste Schritt? Wohin geht denn die Reise bei den Rundenartfräsen?
Also wir ruhen sich auf keinen Fall auf unseren Erfolg aus. Also wir entwickeln unsere Anlagen stetig weiter. Wir haben zum Beispiel eine kleinere Anlage entwickelt oder kompaktere Maschine, um andere Märkte zu bedienen, wo wir mehr in Behälterbau reingehen wieder, in Rohrwerke. Dann war ein großes Thema zuletzt die Idee, dass man Fräsen und Schweißen kombiniert. Also wir wollen eigentlich unserem Kunden ermöglichen, seine Prozesszeit zu minimieren, indem dass man da die Prozesse vereint und nicht also simultan dann die durchzieht.
Das müsst ihr noch genauer erklären. Das heißt, ihr macht ja die Schweißnahtvorbereitung mit dem Fräsen. Danach, habt ihr schon gesagt, wird geschweißt. Wie können wir uns das vorstellen? Dann arbeiten zwei Teams an derselben, am selben Monopile gleichzeitig.
Ja, man hat, also für beide Prozesse wird einmal das Bauteil der Monopile oder der halbfertige Monopile gedreht. Also man kann sich das vorstellen, das sind Rollen, Schwerlastrollen, wo das Bauteil drauf liegt und dann wird das auf den Rollen in unterschiedlichen Vorschubgeschwindigkeiten für den jeweiligen Prozess gedreht. Jetzt war unsere Idee dazu, okay, wir müssen sich mal anschauen, können wir, wenn wir ein Werkzeug entwickeln, unsere Vorschubgeschwindigkeit, die an die Vorschubgeschwindigkeit des Schweißens anpassen. Jetzt haben wir mal da die Richtung gegangen, okay, wir optimieren das Werkzeug, dass wir gleiche Prozessgeschwindigkeiten sicherstellen können. Dann war das nächste Thema, dass beim Schweißen haben wir Ableitströme. Die müssen irgendwo weg. Und wenn wir mit metallischem Werkzeug da das Bauteil bearbeiten, kann die Elektronik Schaden nehmen, also dass die Ströme über die Maschine abgeleitet werden. Da war jetzt der Gedanke, dass man unsere Maschine schutzisoliert ausführt, dass wir eben sicherstellen, dass keine Ableitströme über unsere Maschine fließen können und eben das zweite Thema, dass man das Fräswerkzeug dahingehend optimiert, dass man die Prozessgeschwindigkeiten aneinander angleicht.
Was war denn eigentlich schneller, das Schweißen oder das Fräsen?
Grundsätzlich ist schwierig. Es kommt darauf an, welche Schweißnaht. Also die erste Naht ist langsamer und wenn man dann zu die Füllnähte kommt, war Schweißen schneller. Und wir können einen Bereich abdecken, dass man wirklich bis 1000 Millimeter die Minute diese Nutform oder die Tulpe, wie der Andi vorher gesagt hat, dass wir die da in das Bauteil einbringen.
Mhm. Das heißt für den Kunden zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst gleichzeitig fräsen und an einem anderen Ort des Bauteils schweißen und bist mehr oder weniger doppelt so schnell.
Das ja. Ist richtig, ja. Also das Parallelisieren von den Prozessen bringt eine kürzere Durchlaufzeit für die Rohre und spart in Summe halt dann Kosten für den Hersteller.
Das ist halt auch wieder mit größer werdenden Durchmessern steht der halt länger hierbei beim Schweißnaht vorbereiten. Also wenn wir von einem 10 Meter Durchmesser Monopile reden, ist das eine halbe Stunde pro Schweißnaht, die was also im Minimum einsparen kann.
Und wie viele Schweißnähte braucht man eigentlich?
Das kommt auf die Länge vom Monopile an.
Also so ein Durchschnitt... Für die gängigen gerade?
Ich sage mal, gute 20 Rundnähte, 20, 25 Rundnähte sind auf also Monopile drauf.
Das heißt, in Summe sind das dann eigentlich
12 Stunden.
Okay, das ist doch ein sehr langer Prozess. Gut, dass man da dazwischen auch andere Dinge erledigen kann sozusagen.
Und da das doch ein ersichtlicher Vorteil ist für den Kunden, haben wir das ja jetzt zur Anmeldung beim Patentamt gebracht.
Machen wir einen kleinen Blick in die Zukunft, abgesehen von der Patentanmeldung. Die kleineren Maschinen, die du schon erwähnt hast, Jakob, die können auch für andere runde Stahlformen und in anderen Branchen auch eingesetzt werden. Wo macht man das denn schon und wo ist das denn auch noch zusätzlich möglich?
Also ich würde sagen, überall, wo man zylindrische, geschweißte Stahlkörper verbaut. Das ist im Druckbehälterbau, also ganz klassisch Reaktordruckbehälter, Druckbehälter, die was irgendwo für Gas, irgendwelche Flüssigkeiten gebaut werden, bis hin zu Schienentankwaggons, wo man LNG, LPG-Gas quer durch Europa transportiert. Also das wollen wir eigentlich weiter rein oder einfach auch unsere Technologie, die wir im Haus haben, weiterentwickeln, dass wir da weitere Branchen damit bedienen können. Also eigentlich überall, wo man Rohr macht, kann man zusammenfassend sagen, Behälter oder Rohr.
Ein großes in dem Fall.
Ja, es muss so irgendwie einmal... Eingerolltes, geschweißtes Blech, das ist immer ganz ein guter Anhaltspunkt, wo man unsere Anlagentechnik nutzen kann.
Das ist ja doch ein ordentliches Spezialthema. Wie kommt man eigentlich auf Fräsmaschinen? War das ein Zufall oder hat das euch immer schon so sehr interessiert, dass euch genau das zum Miber gebracht hat?
Also Zufall würde ich jetzt einmal nicht sagen. Das Kern-Know-how zu dem ist eigentlich aus der Zeit, wo die MAS noch zur Miber-Gleitlager gehört hat. Da hat man seit Beginn an sich schon mit Bearbeitungen, verschiedensten Bearbeitungstechnologien befassen dürfen. Und eine davon ist eben das Fräsen. So speziell ist das Fräsen eigentlich auch nicht mehr. Also gerade in Oberösterreich gibt es einige fantastische Firmen, die Fräsmaschinen herstellen. Das Besondere an der MAS ist zum einen die Anwendung, wo wir das Fräsen anwenden und die Mobilität der Anlage dahinter. Also dass man wirklich die Anlage zum Bauteil stellt, das ist eigentlich einzigartig. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass in jedem Mitarbeiter so die DNA des Fräsens irgendwo verwurzelt ist.
Bei dir auch?
Ja, muss es sein, oder?
Ihr kommt sehr viel herum in der Welt. Jakob, du hast schon angesprochen, wenn man gern reist, ist man auch genau richtig bei euch. Und ihr baut eine Maschine, die es so weltweit eigentlich nicht gibt und das aber aus dem kleinen Österreich und dem noch kleineren Aurachkirchen. Wie ist das eigentlich dann für euch? Wie kommt das eigentlich im Ausland an? Ich meine, Österreich an sich ist ja wirklich schon verglichen zu euren Zielmärkten, jetzt Stichwort China, sehr klein. Wie kommt man da als österreichische Firma im Ausland an?
Man grundsätzlich, glaube ich, sehr gut. Also wir werden zumindest immer nett empfangen. Und ich glaube, wir haben einfach eine gute Anlagentechnik mit extrem viel Know-how, die was einfach die Kunden schätzen. Und ich glaube auch, dass unsere Qualität geschätzt wird. Also man hört schon von unseren Kunden, dass die sagen, jawohl, ich hatte vorher Konkurrenzmaschine, hatte viel höheren Werkzeugverbrauch, war langsamer, die konnte die Qualität eigentlich nicht fertigen. Und da kommen wir ins Spiel. Also das, ich glaube, das zeichnet uns aus. Und das schätzen auch die Kunden. Und für uns ist es auch schön, gell? Wir kommen herum, so Monopile-Werk, das steht meistens irgendwo am Meer oder ein Gewässer, wo man halt Zugang zum Meer hat. Also man sieht viel auf der Welt.
Sehr schön. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fasziniert von diesem Thema sind und gerne noch mehr herausfinden möchten, was machen sie dann am besten?
Ja, am besten einfach die Homepage der Miber Automation Systems besuchen, sie da mal durchzuklicken, auf LinkedIn unsere Seite folgen. Und auf YouTube gibt es auch schon einige Videos, die man bestaunen kann.
Oder uns einfach besuchen.
Ja? Sind die Türen immer offen bei euch?
Ja.
Lieber Andreas, lieber Jakob, danke, dass ihr gekommen seid. War sehr, sehr spannend.
Vielen Dank für die Einladung.
Gemeinsam gestalten wir Technologies for a Cleaner Planet. Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Folgt diesem Podcast gerne auf der Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.